irgendwann war dann der Drang, da ein bisschen mehr zu machen. Ein bisschen mehr zu machen, das mehr als Hobby auch zu machen, da mehr zu investieren, nicht nur Zeit, sondern auch Geld und auch Energie.
Das war so ein Impuls. Ich war ja nun unterwegs auf Instagram und für mich ist das so eine Art digitales Tagebuch und in meinem Leben spielt sich halt viel Garten ab.
Wir haben einige Sachen, mit denen wir uns zu 100% sicher sind. Das ist zum Beispiel der Knoblauch. Der klappt bei uns so gut und wir machen immer den Winterknoblauch. Da haben wir immer genug, dass wir fast übers Jahr kommen.
Und wir wollten uns nicht quälen. Also dann haben wir gesagt, dann lassen wir es lieber weg. Besitz ist Last. Machen wir das, was wir darstellen können. Und ja, so hat er jetzt so ein bisschen eine andere Richtung und Wendung genommen.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Melanie und Oliver. Melanie und Oliver sind Schrebergärtner und Selbstversorger. Außerdem veröffentlichen sie zusammen den Podcast Radio Schrebergarten. Ich möchte heute von Olli wissen, was ein Versorgungsstrang ist, von Mela, was Slowflowers sind und von beiden möchte ich selbstverständlich wissen, warum sie podcasten. Hallo Mela, hallo Olli.
Hallo Jens.
Mela und Olli, wer seid ihr und was macht ihr?
Soll ich anfangen?
Mach mal.
Ich bin Schrebergärtnerin aus Leidenschaft. Ich bin Augenoptikerin, außerdem Mutter von drei Kindern und Gattin. Ich glaube, das trifft es so im Wesentlichen.
Ah, ja.
Habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube nicht. Das passt.
Und du?
Ja, ich bin auch Ehemann, sehr gerne. Ich bin gerne Vater von drei Kindern und ich bin leidenschaftlicher Gärtner, Selbstversorger, Bäcker, Koch. Alles, was da so mit dazu passt.
Ja, Rollenspiele hast du noch vergessen.
Ja, Fußballfan, aber ganz viele Sachen, aber das vor allen Dingen. Und Podcaster sehr gerne.
Und jetzt sind wir hier ein paar hundert Zuhörer und stehen bei euch an der Gartenpforte.
Oha.
Und wollen da mal durchgehen.
Hoppla.
Nehmt uns doch mal mit in euren Garten und zeigt uns mal, was man dort so sieht und entdecken kann.
Könnte eng werden. Erstmal haben wir keinen Hausgarten, ist das für Leute wichtig zu wissen, sondern wir haben einen Schrebergarten. Das heißt, wir sind in einer Kolonie hier in Wedel, vor den Toren Hamburgs und haben da die letzte Parzelle in der kleinsten Kolonie am Rande der Peripherie am Friedhof direkt.
Genau, und wir haben zwei Schrebergärten, die direkt hintereinander liegen. Zuerst haben wir nur den hinteren besessen und vor 3 Jahren ist die vordere Parzelle auch dazugekommen.
Genau. Und ja, wenn man das Tor aufmacht, das sind alles, die gleichen Tore sind so Stahltore, nicht gerade sehr schön. Das Ganze ist grün eingezäunt, auch nicht sehr schön, aber man kann dann schon sehen, unsere große Magnolie.
Genau, die steht ziemlich zentral in der Mitte und ist umgeben von 14 Rahmenbeeten, so Palettenrahmen. Und da pflanze ich vorzugsweise meine Schnittblumen an.
Genau, wenn man an den Beeten vorbeigeht, ist ein schmaler Weg. Rechts ist der Friedhof, links ist der Garten und dann kommt auch gleich unsere kleine Streuobstwiese.
Ja, ich sage immer Streuobstwiese im Mini-Format, genau. Denn sie beherbergt 3 Bäume, mehrere Obststräucher und jede Menge Wildblumen.
Ja, und da ernten wir ordentlich das ab, was wir so in der Küche verbrauchen, vor allen Dingen an Obst und Beeren. Und danach kommt eine kleine Rasenfläche, kann man das kaum mehr nennen.
Ruhezone.
Genau, da, wo man sich so ein bisschen hinsetzen kann. Da sind dann auch gleich 2 Hochbeete mit einem
Rosenbogen überspannt.
Genau. Und an dem lassen wir Bohnen und Kürbisse wachsen.
Genau.
Das passt immer ganz gut. Und dann kommt so der Rest dieser 9 Parzelle. Wir haben die Parzelle damals übernommen in einem Zustand, die war 2 Jahre lang nicht besetzt und sah dementsprechend aus und wurde vorher auch nicht so richtig gepflegt. Und die Hütte ist noch so unsere, also der Teil, der dann kommt mit der Hütte, ist so unsere große Baustelle. Da soll noch hin Trockenrasen, da ist ein kleiner Teich, da sind so ein paar Schilfpflanzen, hier Chinaschilf und die Hütte halt, die soll aber dann noch eventuell zu einer Bienenheimat werden. Und Das wäre so die erste Parzelle und dann geht man unter so Wein durch und kommt in die zweite Parzelle. Da sind auf der rechten Seite dann der Friedhof wieder mit großen Rhododendren und sehr großen Bäumen, die das Ganze ganz nett beschatten. Und links kommen gleich unsere Komposthaufen und das Gewächshaus. Das kleine, das wir da lange haben.
Ja.
Und
dann schließen sich deine Gemüsebeete an. Und das sind, glaube ich, auch 14 oder sogar 16 Stück.
Ja, wir haben da Gemüsebeete angelegt. Da sind immer die Jahre welche dazugekommen. Wir haben die Rasenfläche so mit dem Größerwerden der Kinder immer wieder verkleinert nach und nach. Und da sind diese ganzen Gemüsebeete. Ein Hochbeet steht da noch. Da ist noch ein Tomatenhaus, wo wir halt Tomaten unterziehen oder andere Pflanzen, die nicht so gerne die Feuchtigkeit von oben haben. Und dann schließt sich eine kleine Rasenfläche an. Da steht dann meistens rechts ganz viele große Kanister mit Kartoffeln. Also unsere Kartoffelstraße. Und dann kommt unsere ziemlich alte und ziemlich große Hütte. Die wurde früher so richtig bewohnt, um da die Sommerferien zu verbringen. Das ist aber nicht mehr der Fall jetzt. Wir nutzen die eher als Abstellraum.
Ja.
Ja. Dahinter haben wir noch ein bisschen Schuppen und unsere großen Tonnen, denen wir Wasser sammeln. Das ist natürlich, dass wir da nicht an das Wasser aus dem Hahn ran müssen. Oh, das ist so unser Garten. Also gibt eine ganze Menge zu entdecken und ist auch noch viel zu machen, zum Glück.
Ja, nie langweilig. Ich finde, du hast es gut beschrieben.
Ja,
danke. Ja, hast nichts vergessen.
Ja, sehr schön.
Ja, danke schön. In den seltensten Fällen ist es ja so, dass man ein Instagram-Profil beginnt, wenn man gerade den Pachtvertrag vom Schrebergarten unterschrieben hat, sondern irgendwo mittendrin. Wie ging das denn bei euch alles los? Also auch ruhig das Gärtnern davor, also bevor ihr den Schrebergarten hattet. Seit wann habt ihr den Schrebergarten und warum schrebergärtnert ihr überhaupt?
Also Schrebergarten haben wir, weil wir wohnen in einem Reihenhaus. Und das war mir hier alles viel zu klein und zu eng. Auf einmal hatten wir zwei Kinder und habe ich gedacht, der Garten ist schon voll. Ich brauche mehr Platz, um mich zu entfalten und die Kinder zu hüten. Habe von Kindergartenfreundinnen gehört, dass Schrebergärten zu haben sind. Und zwar war das vor 16 Jahren.
Boah, schön.
Und da war es noch leicht, einen Garten zu bekommen. Also innerhalb von, ich weiß nicht.
Zwei Wochen
hatten wir einen Schrebergarten. Und den haben wir übernommen von einem älteren Ehepaar. Und dementsprechend war das auch so ein bisschen oldschool eingerichtet. Aber ich hatte, was ich wollte, das große Glück. Und da haben wir noch gar nicht mit Instagram angefangen. Instagram kam erst dazu, als unsere älteste Tochter 13 oder 14 Jahre alt wurde. Da haben wir ihr aufgrund schlechter Absprache erlaubt, bei Instagram online zu gehen. Und dann kam ich nach Hause und sagte, Serafina ist bei Instagram. Ach Quatsch, nee, wirklich? Ja. Ja, dann habe ich gesagt, gut, dann muss ich da auch hin und sie überwachen und behüten. Und seitdem bin ich da. Und da gab es immer Kaffeebilder und irgendwann habe ich den Garten mit reingenommen.
Siehst du, die Geschichte höre ich auch zum ersten Mal.
Du hast es ihr erlaubt.
Echt?
Ja.
Okay.
So klassisch aneinander vorbeigeredet. Aber naja, schlaues Kind hat halt dann jemand anders gefragt.
Ja. Ja, das war Insta, ne?
So bin ich zu Insta gekommen und als wir dann den Podcast begonnen haben, vor 4 Jahren,
ja,
da habe ich gesagt, wäre eine gute Idee, wenn du auch bei Insta bist, als Radio Schrebergarten. Da bist du auch, aber mehr auch nicht.
Genau, ich bin nicht so affin in den sozialen Medien. Ich habe so als alter Mann früher natürlich Facebook gemacht, eher so als Terminabsprache mit Freunden, um sich zu treffen. Und Insta mache ich jetzt auch ein bisschen tatsächlich, aber der Kanal wird doch viel bedient von Mela zum Glück. Das ist auch ganz gut. Und warum wir Schrebergärtnern? Also am Anfang war es tatsächlich, um den Kindern ein bisschen Auslauf zu geben. Und da werden wir Sandkästchen, Klettergerüst, was man so hatte. Ein paar Beete haben ein bisschen was auch angebaut. Das war total nett. Hat noch ganz viele Sträucher, die wir jetzt auch noch haben. Also Bärensträucher und Bäume natürlich. Die Apfelbäume waren immer schon da. Und irgendwann war dann der Drang, da ein bisschen mehr zu machen. Ein bisschen mehr zu machen, das mehr als Hobby auch zu machen, da mehr zu investieren, nicht nur Zeit, sondern auch Geld und auch Energie. Und auch das so ein bisschen tatsächlich als, ich glaube, so ein bisschen statt Fitnesscenter dann lieber im Garten wühlen. Ist mir tatsächlich lieber, da bin ich dann mehr für mich und nicht so unter Leuten. Und das passt dann eigentlich ganz gut. Und auch inspiriert damals kamen so gerade die ersten YouTube-Kanäle etwas mehr auf. Und das hat mich dann schon auch inspiriert, diese ganze Selbstversorgergeschichte. Und das war so immer unser Ziel, da viel zu machen. Und ich dachte, wenn die das können, dann kann ich das auch. Und der Podcast kam dann auch so ein bisschen daher, weil wir dachten, vielleicht können wir andere Leute auch inspirieren, das einfach mal auszuprobieren und so ein bisschen mehr Grün ins Leben zu bringen.
Und das Wissen auch teilen, ne? Weil ich bin mit einem riesengroßen Garten meiner Großeltern groß geworden. Also ich kann das in Quadratmetern schlecht formulieren, aber ich würde es jetzt mal sagen 1000. Wirklich ein großer Garten für meine Verhältnisse, in meiner Wahrnehmung.
War ein reiner Nutzgarten vor allem.
War ein reiner Nutzgarten, wurde von meinem Opa bewirtschaftet und ich hatte schon immer irgendwie so ja, Gartenerfahrung, habe für meine Großmutter auch morgens vor der Schule dann entsprechend Brombeeren gepflückt, wenn sie Brombeeren haben wollte oder eben auch Bohnen gepflückt, wenn es Bohnen geben sollte. Also wir waren viel unterwegs, wir Kinder im Garten, das war einfach auch immer spannend und meine Oma hatte auch so ein kleines eigenes Blumenbeet mit Duftwicken, Dahlien hatten wir, also das war mir irgendwie alles nicht fremd. Und als wir dann die Möglichkeit hatten, das mit unseren Kindern auch zu teilen, haben wir das eigentlich gern gemacht. Und je größer die Kinder wurden und je weniger sie
Bock hatten,
durch die Beete zu kaufen. Und umso mehr Zeit hat das eingenommen, ne, in unserem Leben. Und das ist unser gemeinsames Hobby. Und ich muss sagen, das finde ich sehr schön. Es gibt ja durchaus Paare, die kein gemeinsames Hobby haben. Und das ist bestimmt auch gut so. Aber mir gefällt das sehr.
Ja, ja, genau.
Und Olli, deine Gartenhistorie, wie sieht die aus?
Ja, die ist gar nicht so, also ich kenne das natürlich auch von meinen Großeltern. Die hatten einen Versorgungsstrang auf Fehmarn damals, also so ein Stück Land, was rein Nutzfläche war, wo nur angebaut wurde. Da waren keine Chill-Area und keine Grill-Area, sondern es war wirklich nur reiner Gemüseanbau eigentlich auch nur, mit ein bisschen Obst, meistens Beeren. Und da habe ich so ein bisschen mitgemacht, aber es hat mich eigentlich nie gereizt. Ich bin tatsächlich durch Mela dazu gekommen und durch das Interesse doch mehr auch draußen was zu machen und das Gemüse, was ich esse, auch selber irgendwie vorzuziehen oder wenigstens zu wissen, wie das funktioniert überhaupt. Und habe mich da so ein bisschen reingefummelt, ehrlich gesagt, über die letzten Jahre.
Ja.
Viel durch Literatur, viel durch YouTube, viel in Gesprächen mit anderen Schrebergärtnern und Selbstversorgern und Naturgärtnern. Und ich nehme mir da immer so das, was so gerade schön ist, was mir gefällt und was ich auch gerne umsetzen möchte.
Ja, und ich finde, das ist auch eine deiner Spezialfähigkeiten. Du bist so ein, sagt man das, ein Deep Diver. Also so einer, der, wenn du ein neues Hobby hast oder was auftust, dann bist du auf einmal mittendrin von 0 auf 100. Und da gibt es auch das dazugehörige Equipment und ganz viel Wissen und dann wird gelesen und gehorcht und du häufst wahnsinnig viel Wissen an und dann versuchen wir ja auch Sachen umzusetzen.
Jo.
Vieles hat geklappt und manche Sachen auch nicht so gut.
Nein, das ist auch gut. Also wir lernen auch immer durch ganz viel Erfahrung.
Und das war, glaube ich, mit so die Grundidee, eben dieses Wissen tatsächlich zu teilen in unserem Podcast. Es muss ja nicht jeder dieselben Fehler machen. Man kann ja vielleicht auch profitieren von dem, was andere schon ausprobiert haben.
Auf jeden Fall. Und bevor wir aber zum Podcast kommen, würde ich gerne noch wissen, ihr habt ja eben schon im Gartenrundgang gesagt, ihr habt zwei Parzellen und dann gibt es ja die dritte Regel und ihr seid Selbstversorger. So, und jetzt ist es ja so, dass ihr, also jeder Mathematiker weiß ja jetzt, ihr müsst nicht ein Drittel Gemüse anbauen, sondern zwei Sechstel. Also wie viel Gemüse glaubt ihr, nicht glaubt ihr, sondern wie viel Gemüse baut ihr an und zu wie viel könnt ihr euch, zu wie viel Prozent glaubt ihr, könnt ihr euch selbst versorgen?
Also wir können uns übers Jahr gesehen, über das ganze Jahr, wenn wir den Winter damit einrechnen, was hatten wir gesagt? Ich glaube 30%
an
Gemüse selbst versorgen. Was daran liegt, dass wir halt die Sachen dann auch trocknen, einkochen, einlegen, einfrieren und so weiter.
Haltbar machen.
Einwecken, haltbar machen. Dann geht das tatsächlich. Wir haben einige Sachen, mit denen wir uns zu 100% selbst versorgen. Das ist zum Beispiel der Knoblauch. Der klappt bei uns so gut und wir machen immer den Winterknoblauch. Da haben wir immer genug, dass wir fast übers Jahr kommen. Manchmal reicht es den letzten Monat nicht mehr, da ist er dann schon so weggetrocknet. Es geht dann nicht. Jetzt habe ich eine Methode gerade gesehen, man kann ihn auch gut einlegen. Dann kann man ihn sehr lange, also in Olivenöl, sehr lange haltbar machen.
Ich bin gespannt, probieren wir sicherlich auch.
Auch in Stücken. Das machen wir tatsächlich, aber das ist es so ungefähr. Wir haben natürlich diese Regelung im Garten, komplett richtig, Kleingartengesetz, müssen uns daran halten.
Wir haben mehr Gemüse als Blumen, kann ich mal sagen.
Ja, wir haben auch mehr Beete, als wir eigentlich andere Flächen haben müssten, Ausgleichsflächen. Das ist aber so okay. Wir hatten ja jetzt gerade eine Begehung bei uns. Und die ist ganz gut gelaufen. Da gab es nichts zu beanstanden. Ich glaube, die waren ganz froh, jemanden zu sehen, der sich andersrum an die Drittelregelung hält, also nicht hält, so ein bisschen mehr tatsächlich gärtnert und ein bisschen weniger großen Pool und
eine linke Wiese hat.
Genau.
Ja.
Wenn ihr sagt 30%, ist das, also wie fühlt ihr euch damit? Würdet ihr gerne mehr machen, aber ihr könnt nicht wegen der Fläche? Oder ist 30% genug, weil ihr gar nicht mehr schaffen könntet? Also wie geht ihr mit diesen 30% für euch um?
Ich hätte gern mehr. Aber, ja, ich hätte gerne mehr Selbstversorgung. Ich würde gern noch ein bisschen mehr machen, aber ich weiß auch genau, dass wir das momentan zeitlich gar nicht schaffen. Weil der Aufwand, der dahinter steht, ist tatsächlich immens. Nicht, dass es schrecklich ist, es fühlt sich ja gut an, aber du machst ja auch komplett die Anzucht. Ich versuche das bei den Blumen ja ebenso auch mit der Anzucht. Und da spielt ja ganz viel mit rein. Wir sind auch nicht jeden Tag im Garten, jetzt im Moment in der Saison fast jeden Tag, aber man kann ja auch seine Anzucht nicht alleine lassen. Hin und wieder vergeht was, kommt mal eine Schnecke dazwischen, eine Wühlmaus.
Ab und zu, ja.
Ja.
Genau. Also wir würden, glaube ich, beide gerne mehr machen. Diese 30% beziehen sich allerdings auf 5 Personen im Haushalt auch, das darf man auch nicht vergessen. Das heißt, sobald hier jemand auszieht, unsere Kinder sind jetzt in dem Alter, wo sie langsam mit der Schule fertig werden oder auch schon fertig sind und vielleicht auch mal ans Ausziehen denken könnten in der nächsten Zeit. Genau, und dann bleibt vielleicht auch mehr von dieser Ernte sozusagen übrig für die restlichen Leute, die hier leben. Mehr Fläche ist halt schwierig tatsächlich im Schrebergarten. Wir könnten noch ein bisschen was dazu gewinnen. Mit Hochbeeten kann man immer so ein bisschen chinchen und spielen auf einigen Flächen. Wir könnten auch noch wahrscheinlich noch etwas enger anbauen. Wir sind dabei, so ein bisschen in diese regenerative Landwirtschaft reinzugehen. Wir begleiten hier den Heidehof so ein bisschen. Unsere Tochter arbeitet da und wir sind da ab und zu mal, haben da auch schon eine Führung gemacht, wie man halt noch enger belegen kann und das noch mehr planen kann. Und das wäre noch eine Sache, halt da mehr reinzugehen. Aber tatsächlich ist so, das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, ich arbeite auch voll und also habe einen 8-Stunden-Tag jeden Tag auf der Arbeit. Und da ist dann irgendwann auch nicht mehr so viel Zeit übrig. Wir nehmen uns die Zeit halt und machen das dann so, wie es funktioniert. Aber da es ein Hobby ist, ist natürlich beim Hobby immer mehr gerne.
Und habt ihr so ein Gefühl dafür, wie viel Zeit ihr so im Garten verbringt? Also wenn ihr jetzt sagt, in der Woche ist es nicht so viel, aber am Wochenende ist es wahrscheinlich mehr.
Ja, genau.
Vielleicht habt ihr aber so einen Mittelwert so pro Woche.
Ja, also ich denke mal so in der Woche sind wir am normalen Tag 1,5 Stunden da.
Ja.
So im Schnitt.
Nach Feierabend.
Ja. Mal sind es 2 bis 3, mal ist es nur eine 3/4 Stunde oder eine halbe. Aber so ungefähr am Tag 1,5 Stunden, ja. Also mindestens von, ich sag mal, Mitte April bis Mitte Oktober, ne?
Ja, da sind ja gerade schon nach Herbstferien.
Danach ist es ein bisschen weniger, genau.
Ihr habt es eben angedeutet mit der regenerativen Landwirtschaft, dass ihr euch so ein bisschen was abguckt und ein bisschen hört man da so einen permakulturellen Ansatz vielleicht raus.
Durchaus, ja.
Und Jungpflanzenanzucht habt ihr auch schon erwähnt. Vielleicht könnt ihr einmal beschreiben, so wie ihr gärtnert. Also so vom Samenkorn bis zur Vorratshaltung. Vielleicht könnt ihr mal so einen Querschnitt geben, was so euer Ansatz im Garten ist.
Okay. Ich glaube, einen Namen dafür gibt es nicht. Wir versuchen uns tatsächlich so alles so ein bisschen zu klauen von überall, was bei uns gut reinpasst. Wir probieren ganz viele Sachen aus. Man kann das vielleicht schon so ein bisschen regenerativ Permakultur angehaucht nennen. Das heißt, wir versuchen schon in Kreisläufen zu arbeiten im Garten. Wir versuchen Beete immer, dass da immer was drin wächst, beziehungsweise dass sie mindestens abgedeckt sind, keine offenen Erden zu haben. Wir machen No-Dig-Gardening eigentlich, also wir graben nie um, maximal mit einer Broadfork, die wir nicht haben, aber da haben wir eine andere Forke, die momentan den Dienst noch tut. Ja, vom Samenkorn angefangen, wir fangen an, indem wir uns meistens im Dezember, Anfang Januar mit Gartenfreunden treffen und einen Plan machen, wo wir unser Saatgut einkaufen, beziehungsweise wir tauschen das untereinander, falls noch jemand was hat vom letzten Jahr, weil wir natürlich auch Saatgut nehmen, soweit es denn möglich ist. Gerade so Tomaten und Kürbis und sowas nehmen wir schon gerne als Saatgut, Paprika. Ja, da kaufen wir bei verschiedenen Sachen ein, Dreschflegel, Hebel und ohne da Werbung machen zu wollen, aber das ist durch die Bank, manchmal auch im Bioladen, wenn da was hängt, kann da an Saattüten selten vorbeigehen. Und dann haben wir hier Saatanzuchtschalen und haben einen Keller, in dem Beleuchtung hängt und eine große Fensterbank. Und die wird dann langsam ab Mitte, Ende Januar langsam immer voller und voller und voller.
Genau.
Und dann topfen wir auch um, dann wird pikiert und dann kommen die Pflanzen aus den Pflanzschalen in die größeren Anzuchtschalen. Das wird dann meistens noch platzintensiver. Und irgendwann ist dann so voll, dass hoffentlich das Wetter schon gut genutzt ist, einige von den härteren Pflanzen raus können. Also Kohlpflanzen und sowas oder halt ins Gewächshaus umziehen können, um da weiter in den Töpfen zu wachsen. Und dann haben wir immer nicht, die letzten 2 Jahre eine Jungpflanzenbörse bei uns auf der Parzelle, da wird dann getauscht. Jungpflanzen getauscht, dafür ziehen wir auch viel an. Dafür ziehen auch andere, die die letzten drei Jahre immer gekommen sind, auch an und wir tauschen dann da. Das heißt, einige Sachen müssen wir schon gar nicht mehr anziehen, das passt ganz gut.
Ja, das trifft ja auch das Motto Sharing is Caring. Wir sind ja immer so ein bisschen auf der Jagd, auch vielleicht Zeit zu sparen oder manche Leute können einfach besser Physalis anziehen als wir. Ja. Das haben wir einfach begriffen und dann nehmen wir das auch gerne an.
Ja.
Dafür können wir andere Dinge und wir versuchen dann entsprechend hin und her zu tauschen und das zu nutzen, Gewinn bringt. Und das ist auch, das ist wirklich auch schön. Das ist jedes Mal auch ein nettes Event und ab den Eisheiligen geht es ja los, wie verrückt kommen die Sachen dann ja auch in die Beete.
Genau, wir versuchen vorher schon die Beete soweit zu bestücken. Im Herbst mulchen wir die ab, dann kommen unsere Winterzwiebeln, unser Winterknoblauch rein. Das Gewächshaus versuchen wir auch ganzjährig zu bewachsen. Da waren jetzt Möhren sehr erfolgreich bei uns das erste Mal. War hervorragend. Wir haben da aber auch Feldsalat und andere Salate drin. Und ja, dann geht's dann richtig los. Also die Beete werden vorbereitet mit Kompost. Wenn möglich aus dem eigenen Garten, haben wir noch nicht genug. Da kommt noch immer von außen was dazu. Und ja, Bokashi machen wir selber zum Aufdüngen der Beete. Der wird dann eingearbeitet und wir düngen dann so meistens mit Kleedünger alles nochmal ab und dann geht's ordentlich los. Sie setzen die Jauchen an, auch aus dem Garten eigene Sachen. Also wir haben sehr viele Ecken, in denen Beinwell und, wie heißen sie, Ernestin wachsen, genau. Und die werden von Mela immer ganz groß geerntet und dann kommen die in ein großes Fass und da dürfen sie dann über verjauchen. Das haben wir so zweimal im Jahr, setzen wir das an, dreimal manchmal. Und damit düngen wir auch unsere Pflanzen. Also wir versuchen da schon, den Ertrag zu steigern.
Und dann hat ja zwischendurch Helikoptermela Instagram für sich entdeckt und die Tochter gestalkt.
Nee, unterstützt. Supported. Behütet. Weil,
für uns auch neu.
Weil man arbeitet da ja mit Hashtags, mittlerweile ja schon nicht mehr. Und es gibt ja Hashtags, die durchaus verfänglich sind. Und ich wollte sowas wie Zeit für Zweit nicht unter dem Post von meiner 13-jährigen Tochter lesen. Da habe ich mir das einfach rausgenommen, das Recht, sie da zu begleiten.
Verständlich. Worauf ich aber hinaus wollte, irgendwann muss ja der Zeitpunkt gekommen sein, wo du ein Foto vom nächsten Kohlrabi gemacht hast und den hast du dann mal gepostet. Und dann ging es mit Garten-Instagram los.
Das war so ein Impuls. Ich war ja nun unterwegs auf Instagram und für mich ist das so eine Art digitales Tagebuch und in meinem Leben spielt sich halt viel Garten ab. Und ich bin regelmäßig schockverliebt in Jungpflanzen. Also wenn die bei uns auf der Fensterbank stehen, dann bejubel ich hier rote Beete und Mangold und finde die niedlich und drollig. Und natürlich zückt man dann sein Handy und knipst wie verrückt Fotos und ist ja auch stolz und will zeigen, was man hat und andere Leute vielleicht mitreißen. Ja, und so ging das los. Und dann hat sich das verselbstständigt. Dann blieb es nicht bei dem Post. Dann kamen tägliche Stories dazu. Dann kamen, ja, Follower dazu, die gefragt haben, Mensch, geht's dir nicht gut? Hast du gar keinen Kaffee getrunken? Habt ihr euren Garten nicht mehr? Also das ist ja dann so eine Sache. Und deshalb habe ich das immer weiter bedient. Das bringt mir auch Spaß, muss ich sagen.
Und du hast es gerade schon gesagt, mit deinem Kaffee, da gibt es oft das schönste Geräusch der Welt.
Ja, das heißt das Lieblingsgeräusch oder mein Lieblingsgeräusch. Tatsächlich ist das für mich das beste Geräusch, um den Tag zu beginnen. Es fängt natürlich eigentlich mit dem Läuten des Weckers an, aber häufig bin ich schon vorm Weckerläuten wach.
Das ist aber kein schönes Geräusch.
Für mich. Also, ja, und dann ist das so morgens auch meine Zeit. Ich stehe als Erste in unserem Haushalt auf, dann regel ich hier alles, was zu regeln ist und ich fange an mit Kaffee kochen und mit dem Handfilter und ich mag dieses Geräusch sehr und auch meine erste Tasse Kaffee auf der Terrasse, alleine so für mich, das tut mir gut. Da habe ich Kraft für den Tag und lade meine Akkus auf.
Was ist Instagram heute für euch? Und was war es mal?
Also ich bleibe noch bei digitalem Tagebuch, aber ich muss sagen, es wird immer schwieriger. Das ist wie mit Kindergeburtstagen. Höher, schneller, weiter. Auf einmal gibt es bei dem einen schon einen Zauberer, der macht auch noch Luftballontiere. Geschenketüte gibt es obendrein. Und dann hast du deine Kinder hier mit dem Geburtstag und du sagst, wir haben Kuchen und wir machen Topfschlagen. Vielleicht noch eine Rallye. Also, und so kommt mir Instagram auch vor. Erst waren es Fotos und da war die Welt in Ordnung. Dann Fotos mit Stories, alles schön. gerne mal einen Film, gerne mal ein Reel, am besten jeden Tag ein Reel, immer die passende Musik. Also das, um diesen Algorithmus zu pflegen und zu füttern, das ist schon sehr zeitintensiv. Und so viel Zeit butter ich da nicht rein, das will ich auch nicht. So wie es ist, ist es gut für mich.
Na, wir nutzen das schon auch als tatsächlich so ein bisschen als Werbemedium für unseren Podcast. Also die neuen Folgenbände, wenn er vorgestellt wird, immer mal darauf hingewiesen. Viele der Follower, gerade die bei mir auf dem Instagram-Profil sind, sind auch Hörer von uns und können da eben auch aktiv den Podcast mitgestalten. Dafür ist er eigentlich da mittlerweile, finde ich. So mein Instagram-Account hauptsächlich, aber.
Ja.
Also wäre ja auch Blödsinn, wenn man es nicht dafür nutzt.
Ja, ja, genau.
Heißt ja auch Radioschreiben.
Da wir einen Podcast haben, ist es allerdings auch nochmal so eine Möglichkeit, dieses visuelle Medium mit reinzubringen. Weil wir haben schon mal versucht, in einer Folge so einen Hörgang zu machen, also einen Rundgang durch den Garten nur zum Hören. Das hat sich zweimal versucht und es hat sich zweimal sehr, 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 sehr schwer gestaltet.
Ja, gequält haben wir uns. Ja.
Und tatsächlich ist da Instagram nochmal so eine Möglichkeit, den Leuten doch nochmal einen Blick zu zeigen, wie sieht es denn bei uns wirklich aus. Also
das haben die Hörer sich auch tatsächlich gewünscht. Die haben gesagt, so richtig verstanden haben wir es nicht, könnt ihr es nicht mal zeigen. Und dann haben wir das halt in so kleinen Episoden über die Storys dann geteilt und das mit gutem Erfolg, weil die Hörer, glaube ich, auch dann die Möglichkeit hatten, sich das besser vorzustellen und noch gezielter so zu fragen, ihre Schreberfragen genau. Beispielsweise.
Genau.
Also kann man so ein bisschen sagen, also jetzt nicht komplett, klar, aber so ein bisschen ist es so, ihr habt mal mit Instagram angefangen, seid über Instagram irgendwann mal zum Podcast gekommen und zeigt jetzt über Instagram wieder, was man im Podcast hören kann.
Genau.
Zum Beispiel, ja.
Okay. Ich glaub, aber das ist das gut zu sagen.
Ja, hast es auf den Punkt gebracht. Ja,
nicht schlecht.
Jetzt frage ich mal, um es mir ganz einfach zu machen, genauso wie eben, wo ich gefragt habe, irgendwann hast du angefangen und hast einen Kohlrabi geknipst und hast den bei Instagram gepostet, muss ich ja irgendwann auch den Moment gegeben haben, wo ihr euch zusammengesetzt habt und gesagt habt, Mensch, jetzt nehmen wir ein Mikrofon und jetzt nehmen wir mal einen Podcast auf. Also das macht man ja nicht mal einfach, also ne, das ist ja, macht man nicht morgens beim Kaffee mal eben, sondern das muss ja, das überlegt man sich ja irgendwie so ein bisschen. Und was man da machen will und wie das eigentlich auch technisch funktioniert, muss man sich ja auch ein bisschen anschauen. Wie kam es dazu?
Also wir haben es uns im Urlaub überlegt.
Das war fast so wie morgens beim Kaffee. Wir saßen am Strand in Dänemark und ich muss dazu sagen, ich habe vorher schon und immer noch, ich konsumiere sehr viel Podcast.
Eventuell bist du podcast-süchtig, sagen wir es einfach.
Ja, ich konsumiere viele Dinge auditiv, also ich höre auch viele Hörbücher und Hörspiele und das ist so eine Sache, da komme ich gut bei klar, da kann ich einfach auch eine andere Sache nebenbei machen, als wenn ich Fernsehen gucken muss. Und ja, wir saßen dann da und ich dachte, so ein Podcast wäre mal ganz gut. Ich hatte gerade einen Arbeitswechsel, hatte so ein bisschen Zeit, auch nach dem Urlaub und vor dem Urlaub noch und habe dann auch tatsächlich von einem Spiele-Podcaster, der hat eine Folge gemacht, wo er vorstellt, was man so braucht, wenn man einen Podcast machen will. Technisches Equipment, was für Programme er vorschlagen wollte. Und da dachte ich mir, Mensch, das ist ja ganz cool. Und dann saß ich am Strand und habe mit mir da gesprochen und da sagte sie, jo, kannst du ja, können wir ja mal drüber reden. Und hatten wir noch eine Woche in Dänemark und dann habe ich schon mal das Mikro bestellt und mir Audacity angeguckt und wie man das so macht, wenn man so heiß ist auf ein neues Projekt und hab Mela so langsam sicher überzeugt, dass das was Gutes sein könnte. Und haben wir schon über einen Namen überlegt. Und dann haben wir auch relativ bald nach dem Urlaub angefangen mit der ersten Folge. Es war so eine kleine Pilotfolge. Wir waren wahnsinnig aufgeregt und war, glaube ich, auch ziemlich spökerig, die ganze Folge. Ich habe die, glaube ich, nie wieder gehört. Aber es gibt sie noch, die erste Folge.
Das ist der Trailer gewesen. Wieso, weshalb, warum? Ich finde, das hat es ja auch irgendwie.
Ja.
Das war ja so unser Einstieg. Und als wir aus dem Urlaub kamen, war das Mikro schon da.
Das stimmt.
Schon auf uns gewartet und dann haben wir gedacht, ja dann, jetzt wo wir wissen, wie es geht, dann können wir es auch machen.
Ja, und das war von Anfang an das Ziel, so ein bisschen in diese Richtung, man hat das früher mal so Laber-Podcast genannt, also zwei Leute sitzen da und unterhalten sich einfach über ein Thema und schweifen auch gerne mal so ein bisschen ab, aber eigentlich haben wir schon so ein Konzept, wo wir uns langhangeln, dass wir so ein bisschen im Thema bleiben, dass die Leute das zwar nebenbei ganz gut hören können, aber schon so ein bisschen so ein aber okay, wo wollen die beiden überhaupt hin? Das genau. Klappt auch nicht immer, glaube ich, in jeder Folge, aber meistens.
Naja, es ist halt so ein Radioformat, das ist ja auch vielschichtig. Ne? Da gibt es mal Musik und dann wieder einen Textbeitrag, dann noch ein kleines Interview, ein Quiz, eine Du-Vorstellung. Also deshalb finde ich, Radio Schrebergarten trifft es irgendwie ganz gut. Für mich ist das so gute Unterhaltung. Das
ist der einzige Podcast, den du hörst. Ne?
Ich habe schon andere ausprobiert.
Okay, gut.
Entschuldigung, klappt nicht immer alles. Ich höre auch manchmal gar nicht so gerne Podcasts. Ich bin im Garten gerne für mich. Ich habe da nichts auf den Ohren.
Ich kenne aber noch einen ganz guten. aber davon ab, wie ist denn bei euch so eine typische Folge aufgebaut? Also hat die irgendwie, habt ihr da ein Konzept, also immer wiederkehrende Mini-Formate, sage ich mal, oder ist das jedes Mal drauf los?
Nein, es gibt eine Redaktionssitzung, entweder beim Frühstück oder beim Mittagessen.
Oder los. 2 Minuten vor Aufnahme. Genau, dann haben wir, mittlerweile ist es so, das hat sich über die Folgen tatsächlich so ein bisschen entwickelt. Wir hatten vorher kein richtiges Konzept, sondern wollten, dass sich das so selbstständig entwickelt und so ein bisschen spontan kommt. Haben dann gemerkt, wir brauchen ein Konzept, haben ein sehr enges Korsett geschnürt, dass wir wirklich so Themenpunkte hatten, ne?
Alle 14 Tage gehen wir auf Sendung, im Prinzip wie du. Und dann haben wir immer gesagt, wir berichten erstmal, was gibt's Neues aus dem Garten. Das ist unser Einstieg, jede Folge. Und das eigentlich auch schon immer. Ja. Das haben wir beibehalten. Vorher gibt es natürlich vorangestellt noch ein bisschen Housekeeping. Da erzählen wir, dass wir keine Sponsoren haben, keine Kooperation und alles, was wir machen, machen, weil wir es wollen und weil wir es können. Und nehmen uns auch die Freiheit raus, Sachen zu bewerten, wenn wir sie gekauft haben. In genau der Art und Weise, wie wir sie wahrnehmen, ob gut oder schlecht. Dann gibt es die Schreber-Fragen. Das ist ein Format, ich will nicht sagen, wir haben es erfunden, aber doch eigentlich schon. Wir geben unseren Hörern die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Und die beantworten wir dann während der Sendung.
Wir haben es erfunden, ja. Ja, es war der Gedanke war dahinter, dass wir die Hörer so ein bisschen mitnehmen ins Boot. Es gibt ja auch in vielen Podcasts, ist natürlich alles irgendwo schon mal vorgekommen wahrscheinlich. Und wir haben uns einfach überlegt, wir möchten auch ein Format haben. Wie nennen wir das? Wir haben es halt Schreberfrage genannt. Und die Leute können uns dann halt über Instagram oder per Mail oder persönlich teilweise, wenn sie uns treffen im Garten, einfach eine Frage stellen und die beantworten wir dann in der Folge so gut, wie es können. Damit haben die Hörer tatsächlich die Möglichkeit, so ein bisschen auch Einfluss zu nehmen. Worüber wir reden, manchmal merken wir, dass wir Fragen kommen, die auf ein Thema abzielen und machen daraus dann auch das Hauptthema der Folge. Weil das ist dann der dritte Punkt, das Hauptthema, in dem wir dann über ein Hauptthema reden, was vielleicht gerade an dem Zeitpunkt bei uns ansteht oder wichtig gerade bei uns ist oder irgendeine Pflanzenart oder Mulchen oder wann gieße ich oder wie bekämpfe ich Schnecken am sinnvollsten und so weiter und so fort.
Genau, es gibt immer ein Hauptthema. Hin und wieder gibt es ein Quiz, das härteste Gartenquiz der Welt.
Ja, das stimmt.
Es gibt einen Adventskalender, natürlich zur Adventszeit.
Ja, der wird nicht mehr so ausufernd sein, wie er die letzten Jahre war. Aber es wird ihn noch geben, weil wir tatsächlich auch ab und zu Bücher geschickt bekommen von Verlagen, die dann auch besprechen. Wir bekommen immer 2 Exemplare. Davon wird eins in der Folge, in der wir das besprechen, verlost und eins im Adventskalender verlost. Da gibt es dann also immer nochmal ein Quiz. Das ist ein Gartenquiz und da können die Hörer dann das beantworten. Meistens sind das Fragen, wie man recherchieren muss. Und das möchten wir auch gerne, dass Leute sich da ein bisschen Mühe geben, sozusagen, was rauszufinden. Es gibt bestimmt auch Leute, die die Fragen wissen. Ich hätte sie vorher nicht gewusst. Und auch das bringt immer wahnsinnig viel Spaß, hier Fragen rauszusuchen und zu stellen. Und wir hatten vorher aber nochmal so andere Sachen. Wir hatten vorher noch das Porträt zum Beispiel.
Ja.
Also der Podcast ist so ein bisschen abgespeckt worden. Und wir haben eingeführt, dass wir vor der Folge, weil wir dachten, wir haben ja schon einen Podcast, da können wir auch mal über Sachen reden, die vielleicht nichts mit Garten zu tun haben. Und da haben wir das Intro eingeführt.
Ja, da haben wir unserem Garten Intro gegeben, weil wir hin und wieder das Bedürfnis haben, Inhalte zu teilen.
Genau. Und die können sonst was sein, das kann irgendwas Sportliches sein, irgendwas, was gerade bei uns in der Familie passiert. Irgendwas, was gerade politisch passiert. Dinge, über die wir halt einfach reden möchten und die aber nichts mit Garten zu tun haben.
Muss man sich das dann so vorstellen wie so ein Ventil, wo ihr beide schon nicht mehr drüber reden möchtet zusammen, was ihr dann aber nach außen trotzdem irgendwie tragen könnt?
Nee, das würde ich ist missverständlich. Also wir reden da vorher auch drüber, aber zum Beispiel, wenn es dann um die Bundestagswahl geht, dann ist uns das ein Bedürfnis, alle Kräfte zu mobilisieren und den Leuten klarzumachen, dass jede Stimme zählt. Also so in der Art kann man sich das dann eher vorstellen. Das ist nicht, dass wir müde sind, die Sachen miteinander zu erörtern oder zu besprechen, sondern einfach, weil das uns ein Anliegen ist.
Mhm. Genau, oder wir sprechen über ein bestimmtes, weil wir auch gerne Brettspiele spielen, sprechen wir über ein Brettspiel oder stellen das vor, weil uns das ein Bedürfnis ist, das Brettspiel einfach auch an andere Leute zu supporten. Oder wir haben einmal einen Lesesommer gemacht, da haben wir jedes Mal im Intro ein Buch vorgestellt und haben gesagt, wir lesen alle 2 Wochen lesen wir ein Buch durch und das stellen wir vor Und das hat jeder von uns gemacht. Und einfach auch die Leute vielleicht zum Lesen zu bringen oder zu animieren. Was kann man denn in den Urlaub nochmal für eine Lektüre mitnehmen? Solche Sachen sind das. Oder wir sprechen über die Fußball-EM oder den Aufstieg des HSV, was häufig ein Thema ist, leider bei uns. Aber Hand haben wir vorher auch erörtert, genau.
Ja, ums Backen geht es. Also wirklich, genau. Das, unser Podcast ist ja so ein bisschen, ich nenne ihn jetzt mal authentisch. Das ist das, was auch vielen Hörern gut gefällt, dass die sagen, Mensch, ihr seid so nett miteinander und auch so lustig manchmal. Und ein Brotrezept brauche ich auch nochmal. Wie sieht es denn aus? Und wir werden ja auch oft gebeten, in den Schreberfragen mal das ein oder andere Rezept preiszugeben. Und weil Brot nicht immer unbedingt in den Garten-Podcast passt, wird das dann vorangestellt im Intro.
Genau.
Einfach nur eine Möglichkeit, nochmal eine andere Facette zu bedienen.
Mhm. Und das hört sich ja auch alles sehr schön und sehr positiv an. Und gibt es auch mal Herausforderungen? Also im Sinne von, also mal als Beispiel, wenn jemand einen Roman schreibt, dann kann der mal eine Schreibblockade haben. Gibt es bei euch auch so Phasen, wo ihr sagt, okay, wir haben kein Thema für diese Woche oder gibt es oder irgendwas anderes?
Ja, das sind unsere 2 Minuten Vorbereitung, bevor das Mikrofon eingestöpselt wird. Und Olli sagt dann, was ist denn unser Hauptthema? Und sage ich, ja, was ist denn unser Hauptthema? Und dann sitzen wir hier und sind beide ein bisschen schmallippig, aber dann überlegen wir, was gibt es Neues im Garten und meist ergibt sich da was.
Also wir sind schon dabei jetzt, zu überlegen, dass wir halt im Winter nicht mehr alle 14 Tage aufnehmen, weil das natürlich auch manchmal eine Herausforderung ist, auch mit Familie und Beruf und Garten. Und meistens fällt im Urlaub auch, also jetzt in der Urlaubszeit, in der Ferienzeit, auch eine Folge flach. Dann machen wir dann eine 3-wöchige Pause. Also genau, da gibt es dann 3 Wochen, dann geht es wieder los 14-tägig. Und im Winter sind einfach die Themen bei uns nicht so stark gestreut, da wir ja wirklich darüber berichten, was bei uns gerade Neues im Garten ist und was gerade, was vielleicht für Leute interessant ist, gerade zu diesem Zeitpunkt im Garten, ist natürlich im Winter wenig interessant, beziehungsweise sind viele Themen schon abgegrast. Und wir merken natürlich auch, das hatten wir schon häufig miteinander besprochen, dass wir uns wiederholen langsam. Also Themen kommen immer wieder, was nicht verkehrt ist, weil wir auch an den Schreberfragen merken, dass natürlich Fragen kommen, über die wir schon 2-mal in der Folge berichtet haben oder länger uns ausgelassen haben. Und die Fragen kommen trotzdem wieder. Und das ist auch okay, weil das Gartenjahr ist ja so ein wiederkehrendes Jahr. Und manchmal sind da auch andere Facetten mit dabei, die wir dann beleuchten.
Ja, deshalb haben wir zum Beispiel auch, das war einer der Gründe, warum wir das Porträt eingestellt haben.
Ja.
Weil wenn man 3 Jahre immer wieder die Tomaten und die Bohnen und die Kartoffeln vorstellt, dann kann man noch die Artischocke und den Spargel mitnehmen. Aber dann irgendwie fällt einem auch nichts mehr ein.
Das wird schwierig dann, ja, genau.
Und wir wollten uns nicht quälen. Also dann haben wir gesagt, dann lassen wir es lieber weg. Besitz ist Last, machen wir das, was wir darstellen können. Und so hat er jetzt so ein bisschen eine andere Richtung und Wendung genommen.
Ja.
Wenn man bei euch durch den Podcast-Feed ein bisschen scrollt, also durch die Folgen ein bisschen geht, dann lese ich da zum Beispiel We Love You Very Much, Viva Balkonia, 10 Million Fireflies. So heißen eure Folgen. Ja. Wer ist bei euch der kreative Kopf?
Das glaubt man nicht, das machen wir auch zusammen. Das ist ein bisschen verrückt mit uns. Ja. Wir sind bekannt für unsere Wortwitz innerhalb der Familie.
Die nur wir verstehen.
Ja, aber da können wir uns halt nach all den Jahren, die wir miteinander teilen, immer noch drüber beömmeln. Und wenn es dann um Libellen oder Glühwürmchen geht, ne, also irgendwie fliegen uns manchmal so Liedertexte oder auch Filmtitel um die Ohren und dann denken wir, oh, das passt aber jetzt richtig gut.
Genau, also wir haben in den seltensten Fällen, ich glaube, 1 oder 2 Mal von den 86 Folgen hatten wir einen Titel vorher, wo wir dachten, über das Thema sprechen wir super, das sind super Folgentitel. Normalerweise entstehen die teilweise in der Folge, so ein bisschen, aber meistens eigentlich danach, dass ich dann sage, pass auf, ich habe noch eine Stunde hier so ein bisschen Nachbearbeitung und die Sachen hochladen und
Wie
heißt denn die Folge? Ich brauche jetzt mal hier einen Titel. Und dann haben wir halt die Zeit, die wir uns dann nehmen, darüber nachzudenken. Und meistens kommt es relativ schnell und spontan. Manchmal dauert es ein bisschen länger und ist eine etwas schwierigere Geburt. Aber irgendwie dachten wir immer, dass wir so ein bisschen Popkultur auch in unseren Titel mit reinbringen müssen oder so ein bisschen was anderes. Ist manchmal tatsächlich schwer. Wir haben es irgendwann mal gemerkt, dass tatsächlich Folgen, wo wir sehr genau reinschreiben, um was in der Folge geht, manchmal mehr gehört werden als die Folgen, wo man sich eigentlich nicht denken kann, über was reden die da überhaupt gerade, weil Leute vielleicht dann genau eine Tomatenfolge anklicken oder eine Folge, wo es um Gurken geht, weil sie gerade darüber was hören wollen. Aber
ja, Traub drüber,
Ginz am
Muselhain ist natürlich verfänglich. Da hat nicht gleich jeder ein Bild vor Augen. Ne?
Ich schon, ich habe Loriot.
Ich auch und ich den Herbst. Also ich bin voll drin, aber das ist manchmal vielleicht auch etwas schwierig. Und trotzdem haben wir uns das beibehalten, weil das auch irgendwie dazugehört für uns.
Dann der Titel ist auch immer irgendwas, was in der Folge vorkommt. Also wir haben tatsächlich bei Taub drüber Ginz am Musenheim haben wir am Anfang über Loriot gesprochen, über seinen Todestag war es damals, glaube ich.
100.
Der Holte, genau. Ja. 100 Jahre alt geworden und haben darüber gesprochen im Intro und deswegen kam der Titel halt. Der Titel bezieht sich auf irgendeinen Aspekt in der Folge meistens.
Also wenn ich das höre, denke ich auch sofort an Kohlrabi, an Fischstäbchen und eine knarzende braune Lederjacke.
Sehr gut. So soll das sein.
Wie ihr gemerkt habt, habe ich mich ja durch die Folgentitel ein bisschen durchgewühlt. Was ich aber nicht gefunden habe, ist ein Hinweis, entweder im Titel oder in der Beschreibung. Vielleicht habe ich es auch erfolgreich überlesen. Aber ich habe keinen Hinweis gefunden auf Slow Flowers. Was sind Slow Flowers? Und warum beschäftigt ihr euch damit oder du, Mela, glaube ich, am meisten?
Genau, also ich finde Blumen schön und wollte halt, habe ich ja vorhin angedeutet, bei meiner Oma gab es immer Blumen im Garten und unter anderem Wicken, Duftwicken nämlich und Dahlien. Und das war ja für mich die Blumen, die meine Oma angebaut hat, aber auf der anderen Seite auch alte Leute Blumen. Und dann ist es ja so, man selber wird älter und denkt, oh, wir müssten hier mal ein paar Tagetes pflanzen. Oh, Tagetes ist ja eigentlich sehr hässlich, naja, aber auch sehr praktisch. Und dann dachte ich auch, wenn wir Tagetes pflanzen, dann kann ich auch mal ein paar Wicken vorziehen. Und Dahlien finde ich auch schön. Und auf einmal hatte auch jeder Dahlien, habe ich auf Insta gesehen. Also fing das dann so ganz unschuldig an. Und wie es dann ist, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, dann wird das Wissen ja immer mehr und immer breiter. Und dann bin ich bei meinen Recherchen auf die sogenannte Slow-Flower-Bewegung gestoßen. Und das ist ein Verein. Und denen geht es darum, dass man Blumen saisonal, regional und nachhaltig anbaut. Und in diesem Verein, vereinigen sich Flower-Farmerinnen oder auch Leute wie ich, die das einfach nur als Hobby pflegen, Leute, die das als Gewerbe haben und auch davon leben. Und das ist ein kleiner Verein. Ich kann dir jetzt leider nicht sagen, wann der gegründet worden ist. Vielleicht weißt du da Näheres. Der ist noch nicht so alt. Also ich sag mal unter 10 Jahre. Und der wird langsam immer größer, weil das Thema Nachhaltigkeit ja nicht nur bei Lebensmitteln und anderen Dingen des täglichen Bedarfs eine Rolle spielt, sondern eben auch bei Schnittblumen. Das so im Bioladen kriegt man dann auch schon mal ein Slowflower-Bouquet angeboten. Und ich wollte das so für mich haben und für meine Nachbarn und meine Freunde. Und wenn ich was übrig habe an Blumen, leider nicht in diesem Jahr, da gab es Verluste, dann stelle ich die auch tatsächlich vor meine Gartenpforte zum Mitnehmen im Marmeladenglas und erfreue dann andere Leute und Spaziergänger. So bin ich dazu gekommen.
Das heißt, in diesem Verein, da bist du auch Mitglied?
Nein, bin ich noch nicht. Also, aber man kann Mitglied werden, passiv oder aktiv. Und passiv wäre wohl das, was ich anstrebe, weil ich bin ja nur so eine kleine Mickey-Maus. Ne? Ich mache da ja nichts mit. Ich mache das ja nur aus Spaß an der Freude und für mich.
Okay, das war aber das, worauf ich hinaus wollte. Also dann nennen wir es Bewegung,
ja.
Slow-Flower-Bewegung. Das heißt, du machst da mit, aber das ist jetzt nicht so, dass du ein Pflanzenzüchter bist oder
Nein, Blumen. Das ist viel zu hoch gegriffen. Mhm.
Du machst das für dich im Kleinen, nach den Vorgaben quasi der Slow-Flower-Bewegung.
Genau. Ich benutze keine Herbizide, keine Fungizide. Es ist alles natürlich. Es ist natürlich nicht biozertifiziert. Das ist ja für mich auch überhaupt nicht wichtig. Ich mache das wirklich nur so für mich. Aber ich finde eben diese Richtlinien, die sich zusammen erarbeitet haben, gehen absolut in die richtige Richtung. Und das unterstütze ich gern so auf meine Art. Und alleine dadurch, dass ich drüber rede, wird das ja dann vielleicht auch wieder bekannter. Und dass es vielleicht jemand hier aufschnappt, der es bisher noch nicht gehört hat, das ist doch eine große Chance.
Ja, Schnittblumen in den Garten ist ja schön. Und eigentlich ist die vordere Parzelle auch dafür gedacht. Eigentlich, um da diese Slow-Flower-Bewegung so ein bisschen oder die Slow-Flower-Idee so ein bisschen umzusetzen.
Genau, ich habe mir dann Schnittblumengarten nach deren Prinzipien angelegt und dadurch, dass ich eben auch nichts Chemisches benutze, teile ich halt auch mit anderen Kreaturen. Nicht gerne, aber ich mache es.
Bei den Schnecken.
Ja.
Das heißt, der blumige Teil eures Gartens ist quasi der, oder der Slowflower-Teil eures Gartens ist quasi der Zierpflanzen, das Zierpflanzendrittel.
Kann man so sagen, ja.
Mhm. Definitiv.
Und du siehst das für dich so, dass du die Richtlinien, sage ich mal, der Slowflower-Bewegung einhältst und so die Zierpflanzen anbaust.
Ja.
Und dass du siehst dich da schon so ein bisschen als Botschafterin quasi, dass du das Thema rausträgst auch.
Ja, ich finde, das ist total wichtig. Und ja, wenn ich Zeit hätte und Geld, vielleicht wäre ich dann auch Slowflower-Farmerin. Also das ist noch eine Sache, das könnte ich mir auch wirklich gut für mich vorstellen. Aber ich habe auch einen sehr schönen Beruf und der sichert auch unsere Zukunft, sage ich mal. Also mit dieser Slowflower-Geschichte, so mutig bin ich nicht. Ich wäre ja noch kein junger Hüpfer und will ja noch irgendwie ein Start-up gründen. Das ist ein Hobby und das pflege ich. Und ich weiß ja nie, wohin es geht. Wir haben ja ein Los bei der Aktion Mensch. Also ich bin immer für alles offen.
Das ist der perfekte Übergang zu meinen zwei letzten Fragen.
Sehr gut.
Meine erste letzte Frage. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Also jetzt nicht als Businessplan sehen bitte, sondern es können auch 10 Jahre sein oder 2 Jahre. Was seht ihr, wo seht ihr euch in der Zukunft? Also was habt ihr noch vor? Was habt ihr mit eurem Garten vielleicht vor? Soll alles bleiben, wie es ist? Habt ihr vielleicht mit eurem Podcast was vor oder mit den Blumen? Lasst ihr es auf euch zukommen? Habt ihr irgendeinen Plan? Habt ihr Träume, Wünsche?
Also Träume, ja. Also ich träume davon, dass wir noch möglichst lange ganz gesund sind. Und das ist mir wichtig, dass weniger Schnecken über meine Blumen herfallen. Davon träume ich auch. Ich hätte gern noch ein paar mehr Blumen oder noch strukturierter angebaute Blumen, damit ich höhere Erträge habe. Aber nicht, um sie zu veräußern, sondern einfach dann für mich. Und die Kinder werden immer größer. Also man hat dann auch mehr Zeit für den Garten und vielleicht für verrückte Projekte. Und irgendwann möchten wir ja mal mit dem Wohnmobil die Tour de France begleiten. Das ist auch noch so ein Traum, der hier im Raum steht. Und das kann in 5 oder auch in 8 oder in 10 Jahren sein.
Genau, also der Garten sollte schon so, also ich sehe mich da auch in 5 Jahren noch definitiv bei uns im Schrebergarten wurschteln. Ich sehe da noch 1, 2 Beete und vielleicht auch noch ein größeres Gewächshaus dazu kommen auf jeden Fall. Wir sind ja nun auch sehr naturnahe Gärtner. Trotzdem hätten wir gerne 1 bis 2 Honigbienenvölker noch dazu, die auch so ein bisschen unsere Selbstversorgung mit unterstützen, um da den Zuckerbedarf sozusagen in unserem Haushalt auch dann mit Honig zu decken. Und das sind so, eigentlich sind Bienen und so ein bisschen noch mehr naturnahes Gärtner tatsächlich. Das ist so ein nächstes Projekt bei uns mit ein bisschen Trockenwiese, mit mehr Möglichkeiten für Wildbienen. Käferkeller, Sondarium und sowas, das sind so Sachen, die dann noch kommen sollen und auch Teil des Ganzen noch ein bisschen anders strukturieren sollen.
Ja, den Kreislauf vielleicht einfach noch ein bisschen mehr schließen, ne?
Ja, genau.
Dann kommt hier meine letzte Frage. Stellt euch vor, ihr könntet euch von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und ihr hättet die Garantie, dass sie bei euch im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Wir wussten, dass diese Frage kommt und wir haben da schon viel drüber nachgedacht und dann hat Olli gesagt, also ich möchte, dass die Möhren immer so kommen wie dieses Jahr. Es muss gar nichts Besonderes sein.
Also
und
ich wünsche mir seit Jahren vernünftige Möhren und wir versuchen das wirklich seit 10 Jahren, glaube ich, durchgehend und die Möhren werden bei uns einfach nicht. Entweder die Möhrenfliege oder wir haben Wildmäuse oder es klappt einfach nicht. Und dieses Jahr haben wir sie irgendwann im Winter im Gewächshaus ausgebracht und konnten jetzt im Frühsommer wirklich 1 bis 2 bunte, tolle Möhren ernten. Und wenn das so weitergehen würde, also ich würde mir wünschen, dass ich auch im Freiland einfach tolle Möhren einbauen kann. Das wäre ein Traum, wenn das immer klappen würde. Und du, hast du da was extra? Nö.
Also ich freue mich einfach nur, eine extra Blume. Nee, wenn die Schnecken und die Wühlmäuse meine Blumen so ein bisschen in Ruhe lassen, dass ich einfach mich an den Blüten erfreuen kann. Das würde mir genügen. Ich brauche kein Mango- oder Avocado-Schrank. Oder ja, aber nee, brauche ich nicht. Zum Glück.
Nehmen wir die Möhre. Sehr sympathisch.
Sehr schön.
Mela und Olli, vielen Dank, dass ihr heute meine Gäste wart. Und hiermit würde ich euch das Mikro für ein paar abschließende Worte überlassen. Vielen Dank.
Oha. Ja, Jens, erstmal vielen Dank, dass wir bei dir Gast sein durften.
Genau. Möchte auch sagen, wir danken dir.
Genau. Und wir möchten eigentlich allen Leuten mitgeben, dass sie doch mehr gärtnern sollen.
Ja. Macht das, was euch begeistert. Das, was euch Spaß bringt.
Und glücklich macht.
Genau. Das finde ich, das ist es.
Danke, macht's gut.
Bis dann.
Das waren Mela und Olli von Radio Schrebergarten. Ich würde mich freuen, wenn ihr eine Bewertung abgebt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Schreibt mir auch gerne bei Fragen, Wünschen oder Anregungen. Alles Wichtige findet ihr wie immer in den Shownotes, darunter natürlich auch der Link zum Podcast Radio Schrebergarten. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch unbedingt auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog. Dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.